Stadtbummel in Tübingen. Heiko Grimmer, vielleicht die Älteren noch ein Begriff, Heiko Grimmer, Pfarrer, unter anderem in Dettingen und so weiter, schlenderte mit seiner Frau und seinen drei Jungs durch die Einkaufsstraßen. Könnt ihr euch ja lebhaft vorstellen mit Tübingen. Und die Jungs wollten ihr erspartes Geld anlegen. Die Jüngste war auf Lego-Spielzeug fixiert, die zwei Größeren, die waren eher so auf Sportgeschäfte aus. Bald waren die Einkäufe getätigt, dann ging es zum absoluten Familienhöhepunkt, nämlich zum Burgeressen. Und der Heiko war völlig von den Socken, was seine Jungs da mal wieder alles wegputzen konnten. Endlich und sichtlich zufrieden traten sie den Rückzug an. Langsam ging es Richtung Auto. Sie überquerten eine Straße, nicht ganz vorschriftsmäßig, wie er in seinen Schilderungen zugibt. Und seine Augen streiften gerade so die Hausfassade an so einem alten Bürgerhaus hoch, als er erstarrte. Da löste sich ein Ziegel, völlig unvorbereitet. Und dann schreit jemand, Achtung Ziegel, der rast runter, nimmt nochmal zwei andere mit und er kann in letzter Sekunde seinen Jüngsten noch wegziehen. Dann kracht schon auf der Straße und die Ziegel zerbersten, nichts passiert. Der Schreck saß natürlich in ihren Gliedern. Am Abend, so berichtete der Heiko, hat er noch einen Bibelabend zu halten. Im Anschluss kommt eine Frau auf ihn zu, die er bis dahin nicht kannte. Sie erzählte ihm, dass sie regelmäßig für ihn und seine Familie betet und er bedankt sich artig. Dann ein Moment der Stille und Heiko Grimmer spürt, dass die Frau noch etwas auf ihrem Herzen hat. Schließlich nimmt sie allen Mut zusammen und fragt, entschuldigen Sie, wenn ich so komisch frage, aber was haben Sie heute Nachmittag so gegen 5:30 gemacht? Ich schaue sie erstaunt an, schreibt er, gegen 5:30. Er muss überlegen. Bevor er antworten kann, platzt aus der Frau raus. Ich saß zu Hause in meinem Wohnzimmer und war am Sticken. Und um 5:30, da musste ich plötzlich an sie denken und für sie und ihre Familie beten. Ich konnte gar nicht anders. Ich habe meine Arbeit weggelegt und dann die Hände gefaltet. Dann überlegt er noch mal kurz und dann war es ihm glasklar. Natürlich. Logisch, da waren wir auf dem Heimweg und da knallten die Ziegel knapp neben ihnen auf den Asphalt. Zusammen mit der Frau, die für ihn und seine Familie gebetet hatte, konnte er nur staunen und danken. Ein erschreckend schönes Erlebnis. Schön und erschreckend. Vermutlich können manche von uns Ähnliches berichten, in anderer Weise natürlich, aber auch erschreckend schön. Hintergrund, warum ich diesen kurzen Bericht erzähle, ist der Predigttext, auf den ich heute eingehen möchte, eigentlich genauer gesagt auf den Vorbericht zu dem, was ich eigentlich euch nachher sagen möchte. Denn es geht um den Sabbat. Es geht um den Sabbatgottesdienst in Kapernaum. Da geschieht etwas erschreckend Schönes oder etwas schön Erschreckendes. Die Synagogenbesucher an diesem Sabbat waren Augenzeugen eines einzigartigen Ereignisses geworden. Was war passiert? Jesus war in der Synagoge. Jesus hatte an diesem Tag gelehrt. Seine Predigt ging nicht nur unter die Haut, sondern traf die Zuhörer in ihren Herzen. Und alle waren schon heftig aufgewühlt von dem, was sie da gehört hatten. Doch plötzlich schrie ein Zuhörer, halt! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu verderben. Ich weiß, du bist der Heilige Gottes. Könnt ihr euch die Stille vorstellen? Die angespannte Verzweiflung als der das so reingerufen hat in die Synagoge. Und dann spricht Jesus, bedroht den bösen Geist, der aus jenem Menschen schrie, verstumme, fahre aus von ihm. Und dieser Mensch fiel wie vom Blitz getroffen vor ihnen auf den Boden. Der böse Geist war weg, mehr geschah nicht. Kein um sich schlagen, kein Krampfen und kein Kampf. Jesus hatte in seiner Vollmacht diesen Menschen befreit. Und jetzt stellt euch mal vor, was mag in den Besuchern vorgegangen sein. Schon von der Predigt gepackt und aufgewühlt und jetzt plötzlich noch dieses Ereignis vor ihnen allen. Geschockt, überrascht, aufgewühlt. Nein, so einen Gottesdienst hatten sie noch nie erlebt. Da brauchten sie ihr Gedächtnis nicht anstrengen. Die Furcht packte alle miteinander. Und geredet haben sie danach noch lange. Vor der Synagoge, auf dem Heimweg, in kleinen Gruppen, zu zweiten großen Gruppen. Sie sprachen den ganzen Sabbat nichts mehr anderes. Alle noch so wichtigen Themen rückten in den Hintergrund. Die waren an diesem Tag nicht mehr relevant, nur noch nebensächlich. Diesen Gottesdienst hat keiner teilnahmslos miterlebt. Und ganz ehrlich, keiner hat geschlafen. Niemand war mit den Gedanken woanders während dem Ganzen. Und dabei begann alles wie so ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst. Es war nichts Besonderes angesagt, auch nichts Spezielles vorbereitet. Kein Feiertag, kein erwähnenswertes Fest, einfach nur Sabbat-Gottesdienst. Die Besucher kamen zum Gottesdienst, wie sie es immer taten, aus reinem Pflichtbewusstsein, stoischer Tradition, mit ihren tagtäglichen Sorgen, mit guter oder schlechter Laune, mit ihren Krankheiten, Ängsten, Enttäuschungen, mit dem, was ihnen Freude machte oder mit ihren Hoffnungen, einfach mit ihrem alltäglichen Leben. Vielleicht kamen sie in den Gottesdienst, wie ich oft komme, ohne Erwartungen. Einfach halt so. Doch jetzt sind sie ganz anders weggegangen. Und ich habe mir die Frage gestellt, und ich darf die mal so einfach auch an euch weitergeben, wann habe ich zuletzt so einen ganz aufregenden Gottesdienst erlebt? Wann bin ich zuletzt aufgewühlt nach Hause gegangen? Wann hat mich zum letzten Mal so ein Gottesdienst so richtig aus der Fassung gebracht? Spannende Frage. Vorschnell neige ich dazu, ja, wenn Jesus lehren und predigen würde und nicht ich, ja, dann wäre das ja ganz anders. Das mag wohl stimmen. Aber schließlich haben wir ja sein Wort und seinen Heiligen Geist. Und wir haben Ohren, die wir Jünger hören. So steht es zumindest in Jesaja 50,4. Vielleicht liegt es aber manchmal schlicht an unserer Haltung und an unserer Bereitschaft, unsere Herzen zu öffnen. Tja, und was ich euch jetzt erzählt habe, das wollen wir einfach mal lesen. Und er kam nach Kapernaum, einer Stadt Galiläas, und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn er predigte in Vollmacht. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unsauberen Geist, der schrie laut. Halt! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle. Und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Ding? Er gebietet mit Vollmacht und Kraft den unsauberen Geistern und sie fahren aus. Und er erscholl die Kunde von ihm in aller Orte des umliegenden Landes. Und es war noch immer Sabbat. Und es war noch immer der gleiche Sabbat. Das ist mir bewusst worden, als ich mir Gedanken gemacht habe über das, was dann danach kommt. Es war noch immer der Ruhetag, an dem nichts Außerplanmäßiges getan werden durfte. Jesus lässt sich nämlich vom Simon einladen und wurde Gast in Simons Haus. Schnell war klar, dass es eine besondere Bewandtnis haben könnte mit diesem Besuch. Und jetzt nehmt euch das mal so in euren Gedanken vor. Da sind die aufgewühlt von dem, was sie da erlebt haben. Jetzt sind sie bei Simon, also beim späteren Petrus, im Haus. Die Gemüter waren ja noch völlig überhitzt. Das Unfassbare, die Heilung, stand so richtig vor aller Augen noch. Und vielleicht waren noch mehr aus der ganzen Sippschaft mit beim Synagogengottesdienst gewesen. Die Gefühle fuhren Achterbahn. Sie bewegten sich zwischen Schock, Erschrecken und Entsetzen und unbeschreiblicher Freude. Und da waren noch die Szenen vor Augen und die Schreie im Ohr, die Worte, die Stille und dann der Friede. Das war ja nicht weg. Das war wirklich unerklärlich. Ja, und jetzt schauen wir uns an, was da passiert ist. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter lag in hohem Fieber und sie baten ihn für sie. Es war der gleiche Sabbat. Auf dem Weg in die Familie, ins Haus. Und ich möchte euch drei Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke heißt, Menschen können oder wollen nicht selber für sich bitten. Menschen können oder wollen nicht selber für sich bitten. Die Schwiegermutter lag mit hohem, hartem Fieber im Haus. Die konnte gar nichts machen. Die konnte sich nicht bewegen. Die war nicht auf den Beinen. Die war noch nicht mal beförderungsfähig. Die lag da. Und die Not und die Verzweiflung war groß. Das Fieber könnte lebensbedrohlich gewesen sein. Und die Sorge um diese kranke Frau hat das ganze Haus des Simon ergriffen. Und dann heißt es, und sie baten ihn für sie. Sie baten ihn für sie. Und ich habe mir überlegt, wer steckt denn wohl hinter diesen Sie, die gemeinsam gebeten haben? Das wird uns nicht erklärt. Das erschließt sich uns nicht. Aber es war nicht nur der Simon. Könnte man sagen, logisch, natürlich auch seine Frau liegt auf der Hand. Aber wir wissen nicht, wer alles da noch dabei war. Und dann bin ich weitergegangen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wo gibt es noch andere Berichte, wo Ähnliches gesagt wird? Menschen können nicht selber für sich bitten oder wollen nicht für sich bitten. Und dann fällt mir ein, Lukas 5, und jetzt haben wir gerade gelesen Lukas 4, Lukas 5, also chronologisch gesehen danach, kommt die Heilung des Gelähmten, der nicht selber gehen konnte, den die Freunde durchs Dach runtergelassen haben. Und da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, da waren welche, die brachten diesen Gelähmten zu ihm. Beim Hauptmann zu Kapernaum in Lukas Kapitel 7. Und siehe, Die vornehmen Juden baten ihn für den Hauptmann, setzten sich für den Hauptmann ein. Und in Markus 7 bringen sie einen Taubstummen. Und am tollsten fand ich, was ich in Matthäus 15, Vers 29 und folgende gelesen habe. Da heißt es, und es kam zu ihm viel Volks, die hatten mit sich Lahme, Krüppel, Stumme, Blinde und viele andere und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Menschen können nicht selber bitten oder wollen nicht selber bitten. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Eine unzählbare Schar von Menschen, die nicht für sich selber bitten oder nicht selber bitten wollen. Sie arbeiten mit uns. Sie leben neben uns. Sie sind vielleicht Teil unserer Familie. Sie machen mit uns Sport. Sie sitzen mit uns im Hörsaal. Sie liegen im gleichen Krankenzimmer. Daran hat sich nichts geändert. Menschen, die nicht selber für sich bitten können oder nicht bitten wollen. Und ihr kennt diese Menschen. Die sind neben euch, die sind mit euch. Und die haben vielleicht noch nichts Einladendes über Jesus gehört. Oder haben vielleicht schon ganz viel von ihm gehört und wollen nicht. Und sie brauchen jemand, der sie zu ihm führt. Sie brauchen jemand, der sich für sie einsetzt. Wie hätte wohl die Schwiegermutter eben zu Jesus kommen sollen? Alleine nicht. Simon und die mit ihm gebeten haben. Es braucht jemand, der zu Jesus einlädt. Für wen machst du diesen Dienst? Für wen bietet ihr als Hauskreis oder als Ehepaar? Für wen bietet ihr als Kinder? Wo sind die kranken Schwiegermütter? Oder wie sie heißen, die alleine nicht kommen können, die jemand brauchen, der für sie diesen Dienst tut. Das sind, so wie der Daniel vorher gesagt hat, bei den Flüchtlingen keine anonymen Menschen. Das war für uns ein Aha-Erlebnis. Wir haben jetzt eine neue Kollegin, eine geflüchtete Syrerin, die hat vor unseren Freiwilligen erzählt, wie ihr Weg aus Syrien über die Türkei herging. Da war eine Reaktion von meinen Freiwilligen. Jetzt höre ich bei dem Stichwort Flüchtling nicht mehr nur irgendwelche anonyme Menschen. Ich habe immer einen wahrhaft lebenden Menschen vor Augen. Das sind geliebte Menschen. Für wen tut ihr diesen Dienst? Wilhelm Busch berichtet in seinem Buch Jesus, unser Schicksal, er macht einen Krankenbesuch in einer Bergmannssiedlung, kommt in eine Wohnung und er macht die Tür auf und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er betritt noch nicht mal wirklich die Wohnung. Dann überschütten sie ihn mit Spott und Hohn. Nicht nur der kranke Bergmann, der querschnittsgelähmt daliegt, weil ihm bei Steinschlag die Wirbelsäule zertrümmert war, sondern auch noch andere Kumpels saßen mit im Zimmer und die haben losgelegt. Der Pfarrer Wilhelm Busch, der hat es weiter gesucht. Selten so eine schreckliche Begegnung gehabt. Und er erzählt es am nächsten Abend seinem Männerkreis da in Essen. Nichts ahnend, eine Woche später geht polternd die Tür auf und rein schieben die Männer vom Männerkreis jenen Querschnittsgelähmten. Widerwillig. Da waren welche, die ihn hergebracht haben. Und er kam nicht nur einmal. Er berichtet, ein Vierteljahr später war dieser Mann ein anderer. Das spürte als erstes seine Frau, dann seine Kinder, dann hatte er andere Freunde. Begonnen hat es, weil da Männer waren, die diesen Gelähmten im Rollstuhl hergeschleppt haben. Der erste Gedanke, der zweite Gedanke, und er neigte sich zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Und alsbald stand sie auf und diente ihnen. Wem geholfen wird, der dient anderen. Wem geholfen wird, der hilft anderen. Das war nicht die nahöstliche Gastfreundschaft. Auch nicht ein andressiertes Pflichtbewusstsein für die Frau. Da beugt sich Jesus über die schwer kranke Frau und heilt sie. Und die war ja so krank und schwach. Und was tut Jesus? Er berührt sie. Keine Medikamente, keine guten Ratschläge. Er gebietet dem Fieber. Und wenn ihr dann Lukas 5 weiterlest, kommt nämlich anschließend dieser Bericht, den ihr kennt, der Fischzug. Und was sagt da Petrus? Auf dein Wort. Petrus hat es an seiner Schwiegermutter erlebt, wie Jesus gebietet, ein Wort sagt. Und wenig später gebietet ihm Jesus, fahr hinaus auf dein Wort. Diese Zusammenhänge da zu entdecken, und dann heilt Jesus diese Frau. Und für mich ist das unfassbar. Und alsbald, sofort heißt es ja. Jeder von uns hat schon Fieber gehabt. Und es hat Tage oder Wochen gebraucht, bis wir wieder richtig auf die Beine gekommen sind. Weil wir so geschwächt waren. Und da heißt es, und sofort, im selben Augenblick, als Jesus sie geheilt hat, stand sie auf und diente ihnen. Die schwächelt nicht. Die hängt da nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve und kann nicht weiter, sondern die ist da voller Energie. Kein Zeichen von Hilfsbedürftigkeit. Sie war völlig geheilt. Im nächsten Augenblick total gesund, voller Kraft und kann allen zur Hand gehen. Wem geholfen wird, der hilft anderen. Keine lästige Pflicht. Das geschieht etwas aus Dankbarkeit und Freude. Keine lästige Pflicht. Und das Dritte, und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Leiden. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Ich habe ja wieder meine Freiwillige, mit denen lese ich dann ja, habe ich euch ja schon gesagt, immer wieder solche Texte, bevor ich dann eine Predigt drüber mache. Und da habe ich in meinem kleinen Bibelkreis mit meinen zwei Freiwilligen gefragt, warum haben die denn bis zum Sonnenuntergang gewartet? Sag's laut. Wegen dem Sabbat, ja. Also einfach komisch, ja, warum wartet die so lang? Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, was da in Kapernaum los war. Ja? Da war tote Hose. Da war tote Hose, bis die Sonne verschwunden war. Und dann hat es gewuselt. Dann sind plötzlich die Türen aufgegangen. Dann sind plötzlich die Leute aus ihren Hütten und Häusern rausgekommen. Und dann war da Leben. Dann war da plötzlich Bewegung drin und da hat sich ja wie so eine Perlenkette aneinandergereiht. Mensch an Mensch. Und alle Richtung Simons Haus. Oder da, wo die Schwiegermutter war. Es ist ja brutal. dass die warten mussten, bis der Sabbat rum war. Ja? Und dann können wir verstehen, wenn Jesus sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht andersrum. Wie wir manchmal Dinge verdrehen in unserem Leben. Und dann war das so ein merkwürdiger Zug. Nicht die Partyleute, nicht die Schönen und Hübschen und Reichen, sondern da waren die, die man schleppen musste. Und da war bestimmt ein Gejammere, warum soll ich jetzt und bringt das und überhaupt. Und ich habe einfach mal so meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Wie mag das wohl gewesen sein, als da die Menschen zu diesem Haus von dem Simon kamen oder wem es auch gehört hat. Das sah aus wie so ein Förderband, ja. So, irgendwo muss es ja eine Tür gegeben haben, rein, ja. Und vielleicht hinten wieder raus. Und ein Auflauf auf dieser Straße. Wie so eine Art Jungbrunnen. Und was ist da passiert hinter diesen Mauern? Gab es da ein Wartezimmer? Wurden da Personalien aufgenommen? Musste jemand die Krankenkarte da vorzeigen? Gab es einen Raum für die Narkose und dann nur einen Raum für die OP? Und irgendwie so ein Aufwachzimmer? Eine Art Notlazarett? Nein, nichts von alledem. Das Einzige, was wir wissen, er legte auf einen jeglichen die Hände. Und schon spannend für mich, mich treibt dieser Bericht schon lange um, weil ich mich immer mal wieder frage, Jesus, warum? Warum ist jetzt so ein Bericht so wichtig, dass er in der Bibel steht? Und wisst ihr, was der jetzt gerade für eine Aktualität hat? Angesichts vom Coronavirus? Was für eine Aktualität. Und ihr habt die Bilder alle vor Augen. Vermummte Pfleger, Ärzte, Quarantäne, Angst, sich anzustecken. Und jetzt erlaubt mir diese Frage, und da wird es richtig existenziell. Meint ihr, Jesus hätte eine Schutzmaske getragen? Jesus hätte sich isolieren müssen? Jesus hätte keine Angst gehabt vor der Ansteckung. Jesus hätte keine Angst gehabt vor der Ansteckung. Jesus legte jedem die Hände auf. Egal welche Krankheit da ins Haus geschleppt wurde. Jesus hat nicht gesagt, unheilbar. Es gibt kein Medikament. Jesus hat keinen abgewiesen. Und auch kein Privatpatienten bevorzugt. Jesus hat jedem die Hände aufgelegt. Egal was und wer. Nun ist Jesus heute Abend nicht körperlich hier. Aber ich möchte dir das zusprechen. Jesus legt dir seine Hände auf. Segnend. Auf das, was du mitgebracht hast. Auf das, was du an ganz persönlicher Not mitgebracht hast. An Ängsten, an Sorgen. Jesus ist dasselbe. Er ist für dich und er will dich anders hier rauslassen, als du reingekommen bist. Ich bin der gute Hirte. Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Und alle unsere Sorgen können wir bei ihm abladen. Er legte einem jeglichen die Hände auf und machte sie gesund. Und das finde ich so wichtig, einem jeglichen. Keine Frage, woher, wohin, sondern er hat sie geheilt. Und so gilt es für uns heute Abend. Er will dich segnen. Und du sollst als Gesegnete oder gesegneter nach Hause gehen. Er geht mit dir mit in diesen Abend, in diese nächste Woche, von der wir nicht wissen, was sie bringt. Und das war wirklich spannend, wenn wir wissen, wie viele Billionen verbrannt worden sind letzte Woche. Einfach mal so, wegen einem Virus. Das hat keiner für möglich gehalten, also ich zumindest nicht. Zu wissen, Jesus ist da. Und Jesus lässt uns nicht allein. Und ich gebe euch diese Frage mit, die mich dann noch in Vers 42 beschäftigt hat. Da es aber Tag ward, und Jesus hat dann eine Nachtschicht eingelegt, vermute ich, dass da so viele Menschen gekommen sind, das war eine lange Nacht, ging er hinaus an eine einsame Stätte und das Volk suchte ihn, Entschuldigung, falsch geschrieben, und sie kamen zu ihm und hielten ihn fest. Toll fand ich, dass sie ihn suchten. Aber jetzt nehmt mal die Frage mit in den Abend, warum wollten sie ihn festhalten? Warum wollten sie ihn festhalten? Eine Frage, die mal so uns weiter bewegen kann. Drei Gedanken. Wo sind die Menschen, für die ihr bittet? Aufstehen und helfen da, wo mir gedient wurde. Und mir die Hände auflegen lassen, heute Abend mich segnen lassen. Amen.